Gläubigen von einem Zwerg und einem toten Mann in die Flucht schlagen lasse. Sir Andrew Estermont war der Vetter des Königs und hatte diesem vor Jahren als Knappe gedient. Der Bastard von Nachtlied hatte die Nachhut befehligt, die Stannis erlaubt hatte, sicher auf Salador Sahans Galeeren an Bord zu gehen, doch er verehrte den Krieger mit einer Inbrunst, die ebenso grimmig war wie er selbst. Männer des Königs, nicht der Königin. Allerdings wäre es nicht gut, sich ihrer zu rühmen. Ein gewisser Pirat aus Lys hat mir einmal erklärt, ein guter Schmuggler halte sich stets außer Sicht, erwiderte Davos vorsichtig. Schwarze Segel, umwickelte Ruder und eine Mannschaft, die ihre Zunge hüten kann. Der Lyseni lachte. Eine Mannschaft ohne Zungen ist noch besser. Große, kräftige Stumme, die weder lesen noch schreiben können. Dann wurde er ernster. Aber ich bin froh zu erfahren, dass euch jemand den Rücken frei hält, alter Freund. Wird der König der Roten Priesterin den Jungen überlassen, was meint ihr? Ein kleiner Drache könnte diesen großen Krieg beenden. Aus alter Gewohnheit griff er nach seinem Glücksbringer, doch die Fingerknochen hingen nicht mehr um seinen Hals, und so blieb seine Hand leer. »Das wird er nicht tun«, sagte Davos. »Er kann seinem eigenen Blut kein Leid zufügen.«
»Lord Renly wird froh sein, das zu hören.«
»Renly war ein bewaffneter Verräter. Edric Storm ist keines Verbrechens schuldig. Seine Gnaden ist ein gerechter Mann.«
Sala zuckte die Achseln.
»Wir werden sehen, oder ihr zumindest. Ich für meinen Teil steche wieder in See. In der Blackwater-Bucht segeln vielleicht gerade schurkische Schmuggler umher und hoffen, es vermeiden zu können, ihrem Lord die ihm zustehenden Abgaben zu zahlen.«
Er klopfte Davos auf die Schulter.
»Passt auf euch auf, ihr mit euren stummen Freunden. Jetzt seid ihr so groß geworden, doch je höher ein Mann steigt, desto tiefer kann er fallen.«
Davos dachte über diese Worte nach, während er die Treppe des Sea Dragon Towers zu den Gemächern des Maesters unter dem Rabenschlag hinaufstieg. Er brauchte sich nicht erst von Zalla erklären lassen, dass sein Aufstieg ihn zu weit nach oben geführt hatte.
»Ich kann nicht lesen, nicht schreiben, die Lords verachten mich. Ich verstehe nichts vom Herrschen. Wie kann ich da die Hand des Königs sein? Ich gehöre auf das Deck eines Schiffes, nicht in den Turm einer Burg.«
Genau das hatte er auch zu Maester Pylos gesagt.
»Ihr seid ein bemerkenswerter Kapitän«, antwortete der Meister. »Ein Kapitän herrscht auf seinem Schiff, nicht wahr? Er muss es durch tückische Gewässer führen, die Segel setzen, um den Wind einzufangen, wissen, wann ein Sturm aufkommt und wie man ihn am besten abwettert. Als Hand tut er gewissermaßen das Gleiche.«
Pylos meinte es gut, doch seine Versicherungen klangen hohl.
»Es ist nicht das Gleiche«, hatte Davos protestiert. »Ein Königreich ist kein Schiff, und das ist doch besser so. Sonst wäre dieses Königreich längst gesunken. Ich kenne mich mit Holz und Tauwerk und Wasser aus, ja. Doch was hilft mir das jetzt? Wo finde ich den Wind, der Stannis auf seinen Thron weht?«
Darüber lachte der Meister.
»Und da habt ihr es, Milord. Worte sind Wind, und ihr habt meine mit eurem scharfen Verstand fortgeblasen. Seine Gnaden weiß sehr wohl, was er an euch hat, glaubt mir.«
»Zwiebeln«, sagte Davos düster, »die hat er an mir. Des Königs Hand sollte ein hochgeborener Lord sein, ein weiser und gelehrter Mann, ein erfahrener Kommandant oder Ritter.«
»Sir Riam Redwine war der größte Ritter seiner Zeit und eine der schlechtesten Hände, die je einem König gedient hat. Septon Mumisons Gebete konnten Wunder wirken, doch bald nachdem er Hand geworden war, hat das ganze Reich für seinen Tod gebetet. Lord Butterwell war für seinen Verstand berühmt, Miles Smallwood für seinen Mut, Sir Otto Hightower für seine Gelehrsamkeit, und dennoch haben sie alle als Hand versagt, einer nach dem anderen. Was die Geburt angeht, so haben die Drachenkönige ihre Hand häufig aus ihrer eigenen Verwandtschaft ausgewählt, was zu so unterschiedlichen Ergebnissen führte wie Baelor Bruchspeer oder Maegor dem Grausamen. Als Gegenbeispiel kann man Septon Bart anführen, der Sohn eines Schmieds, den der alte König aus der Bibliothek des Red Keep holte und der dem Reich 40 Jahre Frieden und Wohlstand schenkte.«
Pylos lächelte.
»Lest Geschichtsbücher, Davos, und ihr werdet sehen, dass eure Zweifel unbegründet sind.«
»Wie soll ich Geschichtsbücher lesen, wenn ich nicht lesen kann?«
»Jeder kann lesen, Milord«, erwiderte Maester Pylos. »Dazu benötigt man keine Magie und keine hohe Geburt. Ich unterrichte auf Befehl des Königs euren Sohn in dieser Fertigkeit. Genauso gut kann ich euch unterrichten.«
Das war ein freundliches Angebot, dem sich Davos nicht entziehen konnte, und so begab er sich jeden Tag in die Gemächer des Maesters hoch oben auf dem Sea Dragon Tower, furchte die Stirn über Schriftrollen und Pergamenten und großen, in Leder gebundenen Bänden, während er versuchte, wieder ein paar Worte zu entziffern. Von seinen Bemühungen bekam er Kopfschmerzen, und er kam sich außerdem genauso töricht vor wie Flickenfratz. Sein Sohn Devon war noch keine 12 und ihm trotzdem weit voraus, und für Prinzessin Shireen und Edric Storm schien das Lesen so natürlich zu sein wie das Atmen. Was Bücher betraf, war Davos das kleinste Kind unter ihnen, dennoch hielt er eisern durch. Er war die Hand des Königs, und die Hand des Königs sollte lesen können. Die schmale Wendeltreppe des Sea Dragon Towers war eine bittere Prüfung für Maester Cressen gewesen, nachdem er sich die Hüfte gebrochen hatte. Davos vermisste den alten Mann immer noch. Stannis ging es vermutlich nicht anders. Pylos wirkte durchaus klug und eifrig und wohlmeinend, doch er war so jung, und der König vertraute ihm keineswegs so sehr wie Cressen. Der alte Mann hatte Stannis so lange begleitet, bis er mit Melisandre aneinander geriet, und dafür musste er sterben. Oben auf der Treppe hörte Davos ein leises Klingen, das nur Flickenfratz ankündigen konnte. Der Narr der Prinzessin wartete vor der Tür des Maesters wie ein treuer Hund. Das teigige, schlaffe Gesicht war mit einem Karo-Muster aus roten und grünen Vierecken tätowiert. Dazu trug Flickenfratz einen Helm aus einem Blecheimer, an dem ein Hirschgeweih befestigt war. Ein Dutzend Glöckchen klingelten an den Enden, sobald er sich bewegte.